Du hörst einen Podcast zur Parashat HaShavua der jüdischen Gemeinde Bern. Wir sind Rabbiner Michael Kohn, JGB-Rabbiner und Luisa Mathieu-Levin. Wir geben dir in diesem Podcast eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Wochenabschnitts und diskutieren dann gemeinsam einige Themen, die uns wichtig erscheinen oder uns schlicht fasziniert haben. In einem zweiten Teil sprechen wir kurz über die Halachot, die aus dieser Parasha hervorgehen. Als drittes denken wir laut darüber nach, wie wir uns für die nächsten Feiertage vorbereiten. Falls du dich im Giur-Prozess befindest, kann dir dieser Podcast beim Lernen unterstützen. Beginnen wir mit einer kurzen Zusammenfassung der Parasha gemäß Rabbiner Michael Goldberger aus dem Buch Schwarzes Feuer auf weißem Feuer. Der Wochenabschnitt Tazria beschreibt Reinigungsgesetze, die im Zusammenhang mit der Geburt und im Zusammenhang mit körperlichen Krankheiten stehen. Nach der Geburt eines Sohnes ist die Mutter während 40 Tagen, nach der Geburt einer Tochter während 80 Tagen rituell unrein. In dieser Zeit darf sie das Heiligtum nicht betreten. Am Ende dieser Periode gibt sie eine Gans, ein Gans und ein Sühnopfer. Speziell ausgebildete Priester sind berufen, Hautkrankheiten zu diagnostizieren. Ihre Ausbreitungsgefahr wird ebenso festgestellt wie das Gefährdungsmoment für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein von einer Hautkrankheit befallener Patient zeitweise isoliert, indem er außerhalb des Lagers wohnt. Sobald der Kranke geheilt wird, wird er während einer 8 Tage dauernden Zeremonie rituell gereinigt, wobei Opfer dargebracht werden und dauerhaftes Zedernholz sowie Feuchtigkeit aufsaugende Isopblätter verwendet werden. Ähnliche Vorschriften gelten auch für Kleider, die Verunreinigungen aufzeigen. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen sie gewaschen oder verbrannt werden. Der Wochenabschnitt Mesorah fährt fort mit der Beschreibung der Folgen von ritueller Unreinheit, die durch Hautkrankheiten, hebräisch Zarat, ausgelöst werden. Die Unreinheit endet jeweils mit dem Darbringen von Opfern und dem Untertauchen in Wasser nach einer festgelegten Zeit. Im Land Israel können auch Häuser verunreinigt werden. Unter bestimmten Umständen müssen die Wände dann abgekratzt und übertüncht werden. Bricht die Unreinheit ein weiteres Mal aus, muss das Haus niedergerissen werden. Männer und Frauen können auch durch Flüssigkeitsabsonderungen des Körpers rituell und physisch unrein werden und dürfen in diesem Zustand das Heiligtum nicht betreten. Wiederum werden die Reinigungsrituale genauestens beschrieben.
Was für Gedanken hast du dich gemacht über diesen Aussatz oder diese Krankheit, Zarat?
Für mich war es interessant, dass Zarat von den allermeisten so oder von den meisten bekannten Auslegern, zum Beispiel auch von Rambam, der selbst auch Arzt war, als eine Krankheit beschrieben wird, die wir nicht kennen und die es nicht mehr gibt und die für uns nicht mehr vorstellbar ist, vor allem auch, weil sie nicht nur Menschen befällt, sondern eben auch Gegenstände, Häuser und Kleider befallen kann. Wenn ich aber den Text lese, ist es für mich schon sehr medizinisch und ich kann mir wie vorstellen, dass es wie unterschiedliche Kategorien zusammengenommen werden, also dass die verschiedenen körperlichen Aussätze oder Brandmale, die da beschrieben werden und möglicherweise der Schimmel von an Häusern einfach unter eine Kategorie genommen werden, weil wie die Konsequenz, die daraus gezogen wird, welche Reinigungsrituale man machen muss nachher, dass die dieselbe ist und dass man daher das alles unter die gleichen Kategorie gefallen ist. Wie zum Beispiel, wenn man über Bezahlen spricht. Man kann bezahlen, kann man in verschiedensten Situationen, man kann Rechnungen einzahlen, man kann an der Mikrokasse stehen und etwas bezahlen, man kann per Twint etwas bezahlen. Viele Sachen haben, man kann auch nur jemand etwas, also das heißt, es gibt verschiedene Situationen, wo Bezahlen die Konsequenz ist, aber vielleicht haben die Situationen gar nicht so viel miteinander zu tun. Deshalb kann für mich ist der medizinische Aspekt nicht ganz ausgeschlossen, sage ich so. Aber komisch ist schon, dass also Rambam, der Mediziner war, aber auch Sforno, der Mediziner war, für sie ist es ganz klar, das ist eine ganz andere Kategorie.
Welche Vergleichungen hast du dich gemacht mit diesem Text und Corona?
Ja, es ist ein spezieller Text diesbezüglich. Es ist ja augenfallend, dass hier von Quarantänezeit gesprochen wird. Die Person, die von Zarat befallen ist, die muss für eine gewisse Zeit in Quarantäne, wird abgesondert, wird geprüft und wird isoliert und wird nochmals geprüft und darf irgendwann mal dann zurück wieder in die Gemeinschaft zurückkommen, wenn sie sozusagen das Okay des Priesters bekommen hat. Das sehen wir heute eigentlich genauso. Wir haben einfach PCR-Tests und einen Kantonsarzt statt Quanim, ja. Aber eigentlich haben wir das gleiche Prinzip im Moment.
Ja. Es gab da auch dieses interessante Ritual, wo das Haus dann ausgeräumt wird. Und das ist ein Signal zu den Nachbarn, dass hier gibt es ein Problem. Entweder medizinisch oder spirituell, aber hier gibt es, es ist ja ganz klar dann für Leute herum, dass okay, hier gibt es ein Problem und dann hat man dann 7 Tage, dann dieses Problem zu lösen.
Wir wären ja froh, wenn es nur 7 Tage dauern würde, die Quarantäne.
Genau, aber es ist ja auch ähnlich wie heute, wo man dann Leute dann anrufen müssen und sagen, hey, musst du vielleicht einen Test machen oder du musst jetzt nicht so nahe kommen, ich bin krank und man muss dann Abstand halten. So, man muss dann auch heute dann manchmal Leute sagen, dass okay, ich habe jetzt ein Problem und es ist wichtig, dass es genug Abstand gibt.
Die meisten, was uns vielleicht näher ist als dieser Zarat, was wir nicht genau wissen, was es ist, ist die Brit Mila. Die kommt ganz zu Beginn dieser Parasha vor als Gebot.
Ja, und du bist ja der Brit Mila Ältestin in unserer Gemeinde.
Nein, nein.
Wenn wir ein Brit hier machen, ist ja du, Luisa, immer dabei und schaust, dass alles okay ist. Wie war das erste Mal? Und wie ist das jetzt?
Ja, das erste Mal war nicht in einem im religiösen Zusammenhang. Das war als Studentin im Spital, also Kinderchirurgie. Das war ein bisschen anders, aber daher war es für mich nicht mehr speziell sozusagen zu assistieren nachher.
Und wenn du das vergleichst, was ist anders?
Ja, es ist kein freudiges Ereignis, so wie es sonst bei der Brit Mila ist. Du wolltest ein paar Worte sagen, wieso die Brit Mila so zentral ist für die jüdische Identität, für unsere Tradition.
Es gibt dann eine Geschichte von einer Rabbinerin in Amerika, Rav Moshe Tendler. Er beschreibt dann eine Brit Mila an eine Militärakademie. Und er schreibt, nachdem sie 6 Jahre lang kein Kind hatten, wurden Major Raphael und Sarah Lerner mit einem kleinen Jungen gesegnet. Am Tag der Brit Mila, die im West Point Offiziersclub in der West Point Militärakademie im Bundesstaat New York abgehalten wurde, versammelte sich das gesamte Krankenhauspersonal, mehr als 100 Offiziere, Obersten und Leutnants, zusammen mit dem kommandierenden General von West Point zu diesem festlichen Anlass. Elegant in seiner Armeeuniform gekleidet, stand Major Raphael Lerner zusammen mit seinem Offizierskollegen Stramm, als Rabbiner Moshe Tendler aus Monsey, New York, die folgenden Worte sprach: Hier in West Point kann man eine Wertschätzung dafür bekommen, was die Brit Mila, die rituelle Beschneidung, symbolisiert. Jeder Kadett, jeder Offizier muss immer das Abzeichen seiner Armee tragen, als Zeichen seiner Loyalität gegenüber dem Militär seines Landes, dem er so treu dient. Für Juden, beginnen mit dem Patriarchen Abraham, ist eine Brit Mila das Abzeichen und Symbol, unsere Verpflichtung gegenüber Gott, unserem Generalobersten, dem wir pflichtbewusst und loyal dienen werden. Heute bringen wir dieses Abzeichen an dem neuesten Soldaten unter uns an.
Diese Woche beginnt Yom HaTzmaut. Wie begehst du Yom HaTzmaut normalerweise?
Man muss ein Barbecue machen. Es ist mehr interessant, genau was für religiösen Bedeutung Israel für uns hat. Und jetzt mit so viel in der letzten Zeit viel Antisemitismus, besonders in Norwegen, aber auch hier in der Schweiz mit dem Angriff an der Synagoge in Biel, auch andere Orten hier in der Schweiz, finde ich, dass dieses Jahr habe ich dann mehr gedacht an Israel als ein Sicherheitsort für mich, über Israel zu überlegen, als einen Ort, wo es vielleicht sicherer ist als in Norwegen oder in der Schweiz, ist merkwürdig. Aber es ist, man muss ja natürlich dann erinnern, dass was interessant ist, ist nicht nur von einer physischen Sicherheit, aber auch eine Sicherheit gegen das Majoritätsgesellschaft, dass wir immer wieder in Europa immer wieder einen Debatt haben über Brit Mila, sollen wir das machen, sollen wir das verbieten, ist es okay, nicht okay. Und das ist natürlich eine Angst, was wir nicht haben in Israel. Und das ist natürlich eine Art von Sicherheit.
Ja, und auch eine Art Freiheit, ja. Sich nicht rechtfertigen zu müssen vor jedem und zu verstecken, oder dass man einfach wie frei das machen kann und akzeptiert ist, so wie man es machen möchte.
Wie wird Yom HaTzmaut für dich sein dieses Jahr?
Ja, für mich wird dieses Jahr ein bisschen ein spezieller Yom HaTzmaut sein, weil Mitya ist in Israel und ich bin hier mit meiner Tochter. Für mich hat Yom HaTzmaut erst in den letzten Jahren immer zunehmend an Bedeutung gewonnen. Erstens, weil Mitya Israel ist und jetzt habe ich auch eine Tochter mit israelischem Pass. Irgendwie, er wird persönlich wichtiger. Und dieses Jahr habe ich auch, was du eigentlich erwähnt hast, Israel als eine Art Sicherheitsort immer mehr, ist mir nie bewusster geworden, dass das eine Möglichkeit ist, falls eben hier ein Anschlag geschehen würde oder das Klima sich hier verändert, dass das wie eine Art Sicherheitsanker ist und dass es auch eine gewisse Freiheit gibt, auch wenn man hier lebt, zu wissen, es gibt noch einen anderen Ort, der einen aufnehmen würde. Ja, danke fürs Zuhören in unserer Diskussion.
Ich wünsche euch allen und du, Luisa, Shabbat Shalom.
Danke. Shabbat Shalom.
Bis nächste Woche.